Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zu unserer neuen Sendereihe des Friedenszentrums Braunschweig. Verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns mit den Grundlagen des Friedens beschäftigen. Die heutigen Beiträge zur Sendung stammen von Daniel Gottschalk, Frieda Schöbel, Helmut Käs und mir.
Was ist dran am Frieden? Was ist, schafft und sichert Frieden? Dazu wollen wir zuerst einmal untersuchen. Was ist Frieden überhaupt? Was verstehen wir heute darunter? Was gehört alles in eine Kultur des Friedens? Und was wollen wir mit dieser Sendereihe erreichen? Wir möchten Sie vor allem informieren, zu Diskussionen provozieren, zum Nachdenken und zum Engagement anregen. Seit mehr als 10 Jahren bietet das Braunschweiger Friedenszentrum in der Volkshochschule die inzwischen sehr gut angenommene Vortrags- und Diskussionsreihe Wege zu einer Kultur des Friedens an. An über 100 Abenden haben wir das Thema Frieden behandelt. Denn nach unserer Überzeugung ist Frieden nach außen und im Innern der Gesellschaft immer ein sehr gefährdetes Gut. Moderne Waffen können alles Leben auslöschen. Dauerhafter Frieden und gewaltfreie Lösungen von Konflikten setzen eine neue Lebenskultur weltweiter Gerechtigkeit und Solidarität voraus, die wir erst entwickeln müssen. Diese Kultur braucht präzisere Informationen, als sie die Mainstream-Medien und der Alltag liefern. Sie fordert selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger und einen neuen Umgang mit Tradition, Erziehung und Politik. Wir wollen eine friedlichere Welt mit der Ächtung des Krieges. Es geht darum, Krieg in das Museum zu stellen, als eine verrückte Art der Konfliktlösung. Aber damit das erreicht wird, müssen wir auch den inneren Frieden in der Gesellschaft stärken.
In dem Buch »Frieden ist mehr als ein Wort« schreibt Ute Lasch an die Herausgeberin Hildegard Wohlgemuth, Zitat, »Über den Frieden nachzudenken war mir eine große Freude. Als Mutter von 2 Kindern, wo dauernd etwas los ist, gestritten wird, gelacht wird, gekämpft wird, was runterfällt und kaputt geht, wieder repariert wird, Konfrontation, Wandel und Turbulenz herrschen, hatte ich gar nicht so das Gefühl, in Frieden zu leben. So verband ich mit dem Wort zuallererst auch nur seine politische Bedeutung. Ich machte mich nun mit meinen Lieben auf die Suche nach Frieden, auch in unserem täglichen Leben. Es gibt 3 Felder, bei denen Frieden aufzuspüren ist und für die er auch notwendig ist. Erstens braucht der Mensch Frieden in seinem Inneren. Zweitens braucht er Frieden in seiner Umwelt. Und drittens braucht er Frieden im Bereich der Staaten. Zum ersten Aspekt, dem inneren Frieden. Der innere Frieden ist eine wichtige Voraussetzung für die Fähigkeit, auf andere Menschen einwirken zu können. Ein Beispiel. Häufig sorgen Frauen in den Familien für Frieden. Sie können sich leichter in psychische Probleme hineindenken und ihre Lösung auf den Weg bringen. Den inneren Frieden kann der Mensch durch Entspannungsübungen wie durch autogenes Training finden. Zum zweiten Aspekt. Ein Beispiel für die Notwendigkeit von Frieden in der Umwelt. Unsere Jugend wächst auf in äußerem Frieden, aber sie ist auch sämtlich erfahren im Alltagskrieg, dessen Waffen ebenfalls Gewalt und Zerstörung sind. Marshall B. Rosenberg aus Ohio, der Gründer des Board of Directors des gemeinnützigen Center for Nonviolent Communication und international tätiger Mediator, hat dafür das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, Englisch Nonviolent Communication, entwickelt. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Mittel, um Konflikte des Menschen mit seiner Umwelt oder in der Umwelt zu bereinigen. Damit kommen wir schon zum dritten Aspekt, nämlich dem Frieden zwischen den Staaten. Auch hierfür gebe ich 2 Beispiele. Es gibt Rückwirkungen vom innerstaatlichen Frieden auf die Außenpolitik und umgekehrt. also von der Außenpolitik auf die innenpolitische Situation. Das kann man sehr schön am Beispiel Israel erkennen. Da es nach außen keinen Frieden schafft, radikalisiert sich die Politik auch im Inneren und umgekehrt. Oder nehmen wir Finnland. Finnland, ein sehr friedliches, neutrales Land, hat gerade angeboten, die erste Konferenz für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten in sein Land einzuladen. Sie soll Ende 2012 oder Anfang 2013 stattfinden. Diese Konferenz soll die verfahrene Situation zwischen Israel und Palästina lockern und den Konflikt einer Lösung näher bringen. Damit ist gezeigt, dass ein solches Land eine besonders gute Voraussetzung bietet, um Frieden zu schaffen. Nun, gegenüber den ständigen Einwendungen vieler Menschen, die sagen, ich kann ja doch nichts tun, ist dies ein wichtiges Gegenargument. Denn schon ein alter Slogan der Friedensbewegung lautete, der Frieden ist machbar, Herr Nachbar. So heißt es bei Joachim Minnemann in dem eben schon genannten Buch. Und er fügt hinzu, der Friede ist drin, Frau Nachbarin. Allerdings muss wirklich etwas dafür getan werden. D.P. Meyer-Lenz, einer der Herausgeber von Niedersachsen Literarisch, schrieb dazu folgendes Gedicht.
Wörter. Mit eigenen Worten uns befriedigen, das können wir gut. Damit legen wir Wunden trocken und sind stolz auf unseren Mund und auf den Speichel, der in den Mundwinkeln schäumt. Ja, in unseren Worten sind wir gut. Wenn es nach unseren Worten ginge, hätten wir längst Frieden.
Schauen wir nun einmal nach, was in der Sprache das Wort Frieden bedeutet. Der Brockhaus bezeichnet den Frieden als einen auf Sitte und Recht begründeten Zustand des Ausgleichs und der Harmonie unter den Menschen. Interessant ist zu untersuchen, woher das Wort Frieden kommt. Im Indogermanischen, also der Ursprache der westlichen Welt, heißt Pri, mit dem das Fri verwandt ist, so viel wie lieben. Also Zustand der Hoffnung, der Schonung. Und im Mittelhochdeutschen heißt Frieden schonen. Verwandt ist das Wort Frieden auch mit den Wörtern frei und Freund. Welch hohe religiöse Bedeutung Frieden hat, das kennen wir aus dem christlichen Gruß Friede sei mit euch. Und auch aus der Abschlussformel beim Gottesdienst Gott gebe euch seinen Frieden. Oder auch von den hebräischen und arabischen Wörtern Shalom oder Salam. Ein Gedicht von Josef Reding mit dem Titel Friede lautet folgendermaßen.
Bloß keinen Zank und keinen Streit. Das heißt auf Englisch ganz einfach Peace. Und auf Französisch Paix. Und auf Russisch Mir. Und auf Hebräisch Shalom. Und auf Deutsch Friede. Oder Du, komm, lass uns zusammen spielen. Zusammen sprechen, zusammen singen, zusammen essen, zusammen trinken und zusammen leben, damit wir leben.
Zum Frieden tragen demnach die in dem letzten Gedicht beschriebenen Handlungen bei. Zum Beispiel die Hand ausstrecken, seine Schuld zugeben, sein Brot teilen, einem Frierenden den Mantel schenken, dem Kranken den Rollstuhl schieben, sich um einen entlassenen Strafgefangenen kümmern. Im germanischen Friedensbegriff dominieren laut Gebhardt und Rössler, Zitat, seit Anfang zwei Elemente, und zwar das aktive Element der gegenseitigen Hilfe, des Liebens und das mehr passive Element des gewaltlosen Zusammenlebens, des Schonens. Bei den Römern ist Pax ein sozialjuristischer Begriff und meint eine Form menschlichen Zusammenlebens innerhalb einer Rechtsgemeinschaft, einen gewaltfreien Ordnungszustand. Dies lässt sich auch für das frühe Mittelalter sagen. Der große Denker Augustinus, der von 354 bis 430 lebte, sah im Frieden ein kosmisches Ordnungsprinzip, das heißt einen Grundzug des gesamten Weltalls. Für ihn gibt es den ewigen Frieden, die Pax Aeterna, und den zeitweiligen Frieden, die Pax Temporalis. Der letztere ist auf Erden zeitweise erfüllbar, der erstere, der ewige Frieden, natürlich nur im Himmel. In der gesamten Geschichte wird übrigens zusätzlich der Begriff Sicherheit als Element des Friedens angeführt. Bei dem Engländer Thomas Hobbes, der von 1588 bis 1679 lebte, wird die Sicherheit schließlich zum alles überspielenden Element, sowohl als faktischer politischer Sicherheitszustand, nämlich als Staatsfrieden, wie auch als subjektives Sicherheitsgefühl. Damit wird Frieden erst durch den gesellschaftlichen Zusammenschluss gestiftet und steht im Gegensatz zum natürlichen Frieden. Diesen natürlichen Frieden hatten die Naturrechtler im ursprünglichen Naturzustand der Menschheit gesehen, also im einzigen Paradies. Nun aber, in der Zeit der Aufklärung, wurden die Schattenseiten und Missstände des Staatsfriedens bewusst. Die Erfahrung, dass der natürliche Frieden an der Verderbtheit der Menschen und ihren schlechten Institutionen scheitert, führt ein neues Element in den Friedensbegriff ein, nämlich das ökonomische. Mangelnder Frieden wird nun auch als unzureichende wirtschaftliche Interessenharmonie gedeutet. Vernunft, Recht, Moral, Freiheit und Handel werden als wichtige Elemente definiert. In der Französischen Revolution schließlich wird erstmalig der allgemeine Menschheitsfrieden gefordert. Aber der Frieden ist in jedem Falle immer sehr in Gefahr. Die 1937 geborene Dichterin Ingeborg Görler hat ihre Sorge um den Frieden in einem drastischen, aber besonders engagierten Gedicht ausgedrückt.
Ingeborg Görler, wir und der Frieden. Eines Morgens stand er vor der Tür, verängstigt, die Füße zerschunden, eine Wunde auf der Stirn, die Augen groß vor Hunger. Er hatte seinen Namen vergessen, wir nannten ihn Frieden. Er blieb schüchtern, nachts schrie er im Traum, er konnte nicht wachsen. Wir sparten uns manches vom Munde ab für ihn, redeten ihm gut zu, gewannen sein Vertrauen. Er sprach seinen Namen nach Frieden. Wir gewöhnten uns an ihn, vergaßen ihn stundenlang, stritten wie früher ums Größte, Beste, Meiste, schrien uns an, zitternd sprang er zwischen uns, lief von einem zum anderen. Wir schämten uns und murmelten, also Schluss, um des Friedens willen. Im Spielzeuggeschäft sah er Panzer, Kanonen, gab sein ganzes Geld dafür aus, lachte glücklich, flüsterte einen Spruch, warf die Panzerkanonen in die Luft. Ein Schwarm Vögel stob auf. Wir staunten, was der kann, dieser Frieden. Und wir denken, jetzt ist er stark, kann ihm nichts mehr passieren. Da fällt ihm ein Schatten übers Gesicht, er fröstelt, wird blass. Wir legen den Arm um ihn, versprechen, wir schützen dich, Frieden.
Vielleicht wurde ja auch das Friedensgebot im deutschen Grundgesetz davon inspiriert, wenn es in der Präambel heißt, Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Zitat Ende. Allein in der Unterschiedlichkeit der Friedensvorstellungen ist nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler auch schon die Möglichkeit von Kriegen angelegt im Sinne der Präambel der UNESCO, der Bildungsorganisation der Vereinten Nationen. Dort heißt es, Zitat, da Kriege im Geiste der Menschen entstehen, das heißt in ihren Köpfen, so müssen auch im Geiste des Menschen die Werke zur Verteidigung des Friedens errichtet werden. Dass der Mensch Krieg führt, weil er mit seinesgleichen uneins ist über die Art des Friedens, so muss man auch das paradoxe Faktum einsehen, dass es pazifistische Bewegungen gibt, die sich im Zeichen des Friedens bekämpfen. Zitat Ende.
Vor 37 Jahren haben die Gründerstaaten der Vereinten Nationen in ihrer Präambel zur Charta der Vereinten Nationen als Zielsetzung niedergelegt, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren, den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau und von großen und kleinen Nationen zu bekräftigen. Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit gewahrt und völkerrechtliche Verträge beachtet werden. den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, zu gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird und internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern.
Wir wissen natürlich, dass bis in unsere Zeit viele Kriege getobt haben. Fast alle waren unnötig. Aber auf dem Gebiet der Friedensforschung und der Arbeit für den Frieden hat sich inzwischen auch sehr viel getan. Ich erinnere nur an den ehemaligen Präsidenten Gustav Heinemann, der 1970 zur Friedensforschung aufrief. Ich erinnere an den Vorsitzenden der Kriegsdienstverweigerer Martin Niemöller, an Helene Wessel, Annette Kolb, Friedrich Sigmund Schulze, Walter Dirks, Reinhold Schneider, Bernhard Laun und Jewgeni Tschasow, beide von der IPPNW, der Internationalen Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg, die beiden Co-Vorsitzenden der IPPNW, die beide wesentlich zur Entspannungspolitik der 80er Jahre beigetragen haben. Auch einige ehemalige Wehrmachtsoffiziere wären hier durchaus zu nennen. Dann die gewerkschaftlichen, die kirchlichen und die pazifistischen Organisationen. Ich erwähne Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Willy Brandt, die gewaltfreie Revolution in der DDR und nicht zu vergessen die Braunschweiger Revolution von 1918, die auch gewaltfrei war. In Indien bedeutet Frieden Shanti und meint damit den höchsten Zustand geistiger Ruhe oder geistigen Friedens. Gandhi gründete seine Philosophie und Strategie auf der Idee Ahimsa, was im Prinzip die Unterlassung allen schädlichen Tuns bedeutet, das Nichtverletzen anderer lebender Wesen. Er sagte, wörtlich bedeutet Ahimsa Gewaltlosigkeit. Für mich jedoch hat es eine höhere, eine unendlich viel höhere Bedeutung. Es bedeutet, niemanden zu kränken, keine lieblosen Gedanken zu haben, nicht einmal gegenüber denen, die man als Feinde betrachtet. Für jemanden, der dieser Lehre folgt, gibt es keine Feinde. In der Tradition der Maya bezieht sich Frieden auf den Begriff des Wohlergehens. Er hat mit der Vorstellung einer vollkommenen Ausgeglichenheit der verschiedenen Bereiche unseres Lebens zu tun. Es gibt also, wie wir gesehen haben, viele Definitionen von Frieden. Aber eine bleibt noch offen. Und zwar handelt es sich um das Verständnis des schon oben erwähnten Johann Galtungs zum Problem des Friedens. Galtung ist ein international renommierter norwegischer Wissenschaftler. Und er unterscheidet zwischen positivem und negativem Frieden. Negativer Frieden bedeutet, dass kein Krieg und kein gewaltsamer zwischenstaatlicher oder auch wie auf dem Balkan innerstaatlicher Konflikt herrscht. Positiver Frieden bedeutet dagegen die Abwesenheit von Krieg und gewaltsamen Konflikten. Und zwar in einer Situation, in der Gleichheit und Gerechtigkeit herrschen und Entwicklung stattfindet. Kennzeichnend für den positiven Frieden ist somit die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit auf hohem Niveau und ein Minimum an Gewalt. Während manche glauben, dass Frieden herrscht, wenn ein Krieg zu Ende ist, ist dieser nach Galtungsverständnis erst dann erreicht, wenn Häuser und Infrastruktur wieder aufgebaut und Strukturen entwickelt sind, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Entwicklung für alle Menschen in den betroffenen Ländern führen. Somit ist Frieden nicht nur eine Frage der Abrüstung, sondern hat sehr konkret mit dem Leben der Menschen zu tun. Johann Galtung wird am 2. Juli in Braunschweig auf Einladung des Friedenszentrums sprechen, und zwar um 19 Uhr in der Brunsviga in einer Podiumsdiskussion über den Konfliktherd Nahe Osten. Auf sein neuestes Buch möchte ich noch hinweisen. Es heißt Neue Wege zum Frieden, Konflikte aus 45 Jahren, Diagnose, Prognose, Therapie.